Lieber Vater, wir wollen dir ganz herzlich danken für das, was wir miteinander auch in den vergangenen Tagen hier hören konnten. Wir danken dir für dein Wort, wo du uns persönlich ermutigt und aufgebaut hast, wo du uns Orientierung geschenkt hast, wo du uns auch die Zeichen deiner Zeit vor Augen gestellt hast, deine Größe und deinen Weg mit deinem Sohn, unserem Herrn Jesus Christus. Ganz herzlichen Dank dafür. Danke auch für das, was wir schon hören konnten von dem, was du tust, in unterschiedlicher Weise in deinem Plan, in deinem Projekt, Menschen zu erreichen mit deinem Evangelium, deiner Liebe. Und wir haben uns auch besonders gefreut auf diesen Abend. Danken dir, dass wir mit erwartungsvollen Herzen hier sein können, hören können, aufnehmen können, mit hineingenommen werden in das, was geschieht auf deiner Erde. Hab ganz herzlichen Dank für diese Gelegenheit, die du uns gibst. Und wir wollen dir besonders auch heute Abend danken für diese freie Möglichkeit, in der wir uns hier versammeln können. Dass wir einfach zusammenkommen können, ohne gestört werden zu müssen und Angst haben zu müssen. Danke für diese Freiheit, die wir genießen in diesem Land. Wir preisen dich über unseren Lebensmöglichkeiten und bitten dich, dass auch wir sie neu und vermehrt nutzen, in dem Rahmen, den du uns gibst. Danke auch für die Gemeinschaft, die du uns an diesem Abend schenkst. Dir sei die Ehre. Amen.
Sprachlos, dass so ein großer Kreis sich heute Abend versammelt. Ich habe ein Thema gewählt: bedrängte Christen weltweit und die Siege Jesu. Bedrängte Christen weltweit und die Siege Jesu. Viele von Ihnen haben vor vielen Jahren, man meint, es sei schon eine Ewigkeit her, 1989, bis dahin die großen Leiden im Osten mitgetragen. Ich habe ja nie für möglich gehalten, dass einmal der eiserne Vorhang fällt. Also völlig undenkbar. Dass Gott Geschichte macht, in ganz anderer Weise, als wir in kühnsten Träumen denken, wer hätte das gedacht? Was in China geschieht, aber nachher nochmal drüber reden. Und trotzdem bedrängte Christen weltweit. Das Leiden über viele Schwestern und Brüder geht um Jesu Willen weiter. Ich möchte immer sagen, wenn Sie an den riesigen Kontinent Asien denken, von Persien über Indien, Burma, Nepal, Pakistan, hinüber nach Malaysia und Japan. Da gibt es keine einzige Entscheidung für Jesus, die nicht mit einem ganz schweren Martyrium erkauft ist. Muss man hier einmal sagen. Da ist das, kostet das einen ganz, ganz hohen Preis. Wir haben das gemerkt in Indien, als dieser Missionar Steens mit seinem Sohn im Auto verbrannt wurde, aber es ist nur einer von ganz vielen. Eine amerikanische Mission hat den großen Unfug gemacht, dass sie viele ihrer indischen Partner-Evangelisten im Internet aufgelistet hat mit Foto und Adresse. Die wurden alle ermordet. Das ist ein Unfug, weil der Kampf dort herrschende Hinduismus völlig unduldsam ist. Oft ist es der eigene Vater, der die Hütte seines Sohnes anzündet, wenn er sich zu Jesus bekennt. Und wir können nur von Ferne ahnen, was in den Dörfern, dort in den abgelegenen Gebieten, gelitten wird. Es ist sehr schwer im Buddhismus, wenn Menschen sich für Jesus entscheiden, was sie leiden müssen. Wir kennen es aus dem Islam, etwa aus Sumatra, habe ich selber von vielen gehört, wie der eigene Vater ihn mit kochendem Wasser überschüttet hat, um ihn zu quälen und ihn zum Widerruf zu bewegen. Oft in der eigenen Familie, und dann ist einer ausgestoßen und hat alle Kontakte verloren. Ich will heute Abend nicht Ihnen die ganzen schrecklichen Sachen nur erzählen. Vor ein paar Tagen ist aus dem Norden Nigerias, jetzt verlassen wir mal Asien, aus dem Norden Nigerias ein Bericht gekommen. Unsere Mitarbeiterin Eva Maria Munsinger, eine 14 Jahre in Pakistan erfahrene, und zwar dort, wo wo heute Bin Laden sich versteckt hält, im oberen Industal bei den Pashtunen, wahnsinnig viel gearbeitet, eine harte Frau, die sagt, ich kann das nicht mehr erzählen. Wie diese islamistischen Horden in einen Gottesdienst reinstürzen und vor den Augen der Mutter das Kind zerstückeln. Wie auf der Straße eine Christin mit kochendem Fett überschüttet wird. Das läuft im Norden Nigerias ab, wo ein christlicher Staatspräsident ist. Dort treffen sich Minister zur Gebetsgemeinschaft, aber sie können nichts tun gegen die Übermacht. Dort oben im Norden war einst ganz islamisch, da ist heute das Recht der Scharia eingeführt gegen den großen Widerstand der Christen. Die haben gewarnt, heute herrscht dort oben Chaos, weil es kein vernünftiges Menschenrecht mehr gibt. Und nun sind dort oben durch die treue Missionsarbeiter Evangelical Churches of West Africa, der ECWA-Kirchen, eine ganz lebendigen Kirchen, die unheimlich viele Missionare ausgesandt haben, sind so viele Muslime zu Jesus gekommen. Und dann fängt es immer an, die Unruhe. Die Feindschaft. Und bei uns wird das in den Zeitungen immer von Religionsstreitigkeiten erzählt. Und da haben sie sich in dieser Denkschrift, die von der Studentenmission Nigerias herausgegeben wurde, bitter darüber beklagt, dass eine ganze Falschinformation gemacht wurde. Denn die Christen halten Stille. Gerade unsere Eva Maria Munzinger, unsere Mitarbeiterin, war jetzt vor wenigen Monaten dort. Und sie konnte das kaum erzählen, wie eine Kirche in 10 Jahren 5-mal abgebrannt wurde. Und die Leute haben alles verloren. Viele Pfarrhäuser sind in Flammen aufgegangen. Alles, was sie hatten, ihre Gitarren, ihre Liederbücher, alles weg. Und der Anlasspunkt war immer nur so, in Kano an der Universität macht die Studentenmission einen Abend und dann tritt unter anderem eine junge Frau auf und die erzählt, dass sie früher Muslimin war und dann hat sie Jesus gefunden und in dieser Nacht brennen die Kirchen in Kano. Das alles. Das Zeugnis von Jesus. Und wir erzählen jetzt nicht die Geschichten, so wie das ja auch immer wieder im Osten so schwierig war, das uns emotional aufladet und belastet. Dass wir wissen, das Evangelium von Jesus ist ein Fremdkörper in der Welt. Wir sind so feige und schrecken zurück, wenn wir Widerstand merken, wer von Ihnen im Presbyterium sitzt oder in seiner Heimatgemeinde versucht, etwas evangelistisch zu wirken. Und er wundert sich immer, warum da Mitchristen plötzlich so fanatisch aufspringen und sagen, so wollen wir nicht, wir wollen es nicht so pietistisch und so. Weil das Evangelium von Jesus dem Menschen ein Fremdkörper ist, so wie es uns selber war. Erinnern Sie sich noch, wie Sie vielleicht Ihrer frommen Mutter oder so entgegengetreten sind, einst in Ihrer Freiheit, die Sie gesucht haben. Und nicht bloß die Länder, die ich Ihnen jetzt erwähnt habe. Die ganz schweren Leiden, die über unsere Mitchristen in Indonesien hinweggehen. 14 Tage her, dass wieder 35 Christen auf der Insel Ambon ermordet wurden. Der Leiter eines Bibelseminars ist auf grausame Weise umgebracht worden. Was haben die Christen getan? Auf Ambon sind die meisten Christen vertrieben, da auf der Insel waren mal 90% Christen. Professor Nanere, den wir vor einiger Zeit hier zu Vorträgen hatten, der war Leiter der staatlichen Universität auf Ambon mit 10.000 Studenten. Ist alles niedergebrannt. Hat die Christen vertrieben. Bis heute kann das Militär keinen Frieden auf Ambon garantieren. Oft paktiert das Militär mit den islamistischen Horden. Wer sich dafür interessiert, die Internetsucher können Laskar Dschihad, das ist diese Kampfgruppe, 10.000 bewaffnete Kämpfer, bis an die Zähne werfen, halten sich in Indonesien auf. Sie sind von Saudi-Arabien bezahlt und sie können ihre Propaganda im Internet in englischer Sprache lesen, Laskar Dschihad, wo sie ausführen, warum die Christen völlig beseitigt werden müssen aus Indonesien. Der Sohn von dem Professor Nanere wurde auf dem Schiff, wie die geflohen sind, zurück nach Surabaya sind, von jungen Leuten mit der Machete der Kopf gespalten. Und bevor sie im Hafen ankamen, war der Sohn verstorben, 24 Jahre alt. Die nur gefragt, bist du Christ? Und dann war es um ihn geschehen. In Indonesien sind 1.000 Kirchen abgebrannt. Und nie haben die Christen Rache genommen. Nie haben sie Rache genommen. Sondern sie treffen sie in den Trümmern ihrer Kirche und beten für ihre Verfolgung. Und es ist wieder wichtig, dass wir es wissen, wie wir einst gebetet haben für die Christen der Bedrängnis, dass sie mit Freimut reden, dieses Wort, das gerade für Muslime, für Buddhisten, für Hindus, wie das Wort Jesus und das, was Jesus bringt und den Frieden, den er geben kann. Jetzt möchte ich heute Abend Ihnen nicht eine bedrückende Geschichte dieser Verfolgungen bieten, die können Sie auch abrufen. Es gibt in der Evangelischen Allianz eine Gruppe, die macht der Pfarrer Dr. Murdoch, der selber als Geisel einmal in Afghanistan entführt war, ein ehemaliger Missionar, der die herausgibt und die neuesten Nachrichten, die können Sie 2-3 Mal in der Woche genau verfolgen mit allen Details, was da geschieht, auch in den arabischen Ländern. Ich will Ihnen sagen, dass gerade Jesus heute ganz wunderbar mächtig wirkt, mitten in diesen Verfolgungen. Und gerade wenn wir das einmal hören, noch einmal, was etwa in Indonesien geschieht, diesem merkwürdigen Land, das größte, volkreichste Moslemland der Welt, 13.000 Inseln, schon eine interessante Geografie, aber über 200 Millionen Muslime, das gibt es ja in keinem anderen Land der Welt mehr. Aber interessanterweise, Muslime, das müssen Sie jetzt immer wissen, da müssen Sie ganz arg differenzieren. Die meisten Muslime sind ganz arg offen fürs Evangelium. Etwa die Muslime auf Java sind ganz arg offen. Auch viele der Türken, unter denen sie wohnen, sind ganz arg offen. Und sie müssen aufpassen, dass sie das nicht mit dem Feindbild sehen und sagen, aha, das ist Muslim, sondern viele haben eine liberale Einstellung zu ihrem Islam, viele suchen Gott und durch den Terrorismus. Zusätzlich sind viele Muslime Fragen geworden. In Indonesien ist es so gewesen, seit 55 Jahren gibt es keine Kolonialregierung mehr. Die Kolonialregierung hat dort in Indonesien auch sehr traditionelle, tote, lebendige Kirchen hinterlassen. Das war die damalige Kolonialmission. Das ist auch eine bedrückende Geschichte. Dort wurde der holländische Talar eingeführt mit der dicken Futter. Da sitzt bei Temperaturen von 40 Grad im Schatten dran. Die Pfarrer, so ein Idiot. Also Idiotie. So wie das alles läuft in den äußeren Formen, wie wir Kirche immer wieder in ihrer toten Weise kennen. Aber dort gibt es ganz viele Evangelikale. Was heißt das? Der absoluten Autorität der Bibel verpflichtet. Das schreibt ja der Duden für Evangelikal. Der absoluten Autorität der Bibel verpflichtet. Das ist Evangelikal. Da gibt es ganz viele in verschiedenen Gruppen und die haben so Mission getrieben, dass von den damals, wie die Holländer gegangen sind, 5% gläubigen Christen, heute vielleicht 25% der Bevölkerung Christen sind. Das ist eine ungeheuer große Zahl. Die Regierung gibt die Zahlen überhaupt nicht mehr heraus, erhebt sie schon gar nicht mehr, weil sie Angst hat, dass sie damit den Konflikt nur noch schürt. Aber immer wieder sagen die Indonesier, die Zahl liegt sicher über 20% und könnte sogar 25% der Bevölkerung sein. Und das ist der Grund, warum die radikalen Islamisten so ungeheuer losschlagen. Und wenn Sie jetzt sagen, ja, wie geschieht denn das? Lernen Sie gerade ein Beispiel aus dieser Zeit, dieser Professor Nanere, wie der hier war in den Vorträgen und bei uns erzählt hat, berichtet er, wie er nach Ambon kommt, auf diese Insel, die diese furchtbaren Kämpfe hat, wo bis heute jede Nacht geschossen wird und wo die meisten Christen vertrieben sind, da liest er, dass eine Open-Air-Evangelisation stattfindet. Und er sagt, wer ist denn das, wer dann noch den Mut hat zu evangelisieren? Er trifft auf einen Prediger, der dort spricht, und er sagt, ich war Laskar-Dschihad-Kämpfer. Und wie wir eine Kirche angezündet haben, ist mir Christus begegnet. Das ist ja ganz interessant, bei den Muslimen hört man ganz oft diese Geschichten. Wahrscheinlich, weil wir sie mit dem Evangelium gar nicht erreichen. Aber das Interessante ist, das war nur bei ihrer Bekehrung so. Dann haben sie gar keine Träume und Visionen mehr, dann lesen sie Bibel. Die Bibel ist immer mehr noch als alle Träume und Visionen. Und da sagte, erzählte allein, sie hätten 17 ehemalige Terroristen, die heute als Evangelisten in Indonesien tätig seien. Jesus ist stärker als alle Feinde. Und wir sollten mehr mit dieser Macht von Jesus rechnen. Noch nie sind so viele Muslime Christen geworden wie in diesen Tagen. Weltweit. Und das mitten in einer ganz furchtbar schweren Verfolgung. Und ich darf Ihnen immer wieder Mut machen, sprechen Sie mit Ihren Nachbarn und kein Wort mehr als nur von Jesus erzählen. Nichts über Religion und Koran, lassen Sie das alles weg. Erzählen Sie, machen Sie Mut und laden Sie ein. Im Norden Nigerias, in Afrika, also Nigeria ist das erfolgreichste Land in Afrika. Jeder vierte Afrikaner ist Nigerianer. Ja, das liegt in Westafrika, wenn man sich ein bisschen vorstellt. Aber das ist ganz wichtig. Jeder vierte Afrikaner ist Nigerianer. Das ist ein ganz Riesenstaat. Hat viel Erdöl, aber ein sehr unruhiger Staat, ein sehr zerrissener Staat. Jetzt auch die Mehrheit sind noch immer Christen dort drin. Aber der Norden war ganz islamisch. Und dort waren diese evangelikalen Kirchen Westafrikas, wie sie heißen, diese Ekwa-Kirchen, die schon in den 60er Jahren ein ganz tolles Programm aufgestellt haben. Nämlich, wir wollen unsere dunkle Gegend dort oben im Norden missionieren. Es war ja schon die ganze Missionierung Nigerias ein wahnsinniges Abenteuer. Die ersten Missionare sind umgekommen und die alten Erfahrenen sagten, das wird er nie schaffen, das ist so gefährlich medizinisch, da wird er alle krank und das waren ungeheure Opfer nötig und es waren die amerikanischen Missionare der Sudan Interior Mission, Sudan Inland. Sudan war damals nicht der Name für dieses Land, das südlich von Ägypten ist, sondern für den anglo-ägyptischen Sudan, für diesen ganzen Streifen, heute würden wir sagen Sahelstreifen, der sich quer durch Afrika hindurchzieht. Das Wort hat eine doppelte Bedeutung. Und die sind dort, haben in den 60er Jahren dann mit vielen wachen Christen gesagt, wie missionieren wir? Und wir haben ja heute bei uns immer so einen Methodenstreit, wie müssen die Gemeinden lebendig werden. Ich finde das immer schade, wenn man die Methoden verkürzt. Ich glaube, es gibt ganz viele Methoden. Wir sollten auch vielseitiger werden. Vor allem ist immer interessant, die meisten sind Christen geworden durch persönliche Zeugnis von Christen und nicht durch Veranstaltungen. Also ich habe es nie errechnet, ich bin kein Statistiker, aber ich behaupte, 90% aller, die Jesus gefunden haben, sind durch persönliche Zeugnis Christen geworden. Das Weitersagen. Und die haben also die Methode gehabt, das war eine Methode, die schon in Mittelamerika angewandt wurde, nämlich, dass die Gemeinde ein Jahr lang vorbereitet wird auf das persönliche Zeugnis. Aber jetzt nicht viel, dass man sagt, jetzt mit vielen Veranstaltungen, sondern es wurde regelmäßig gebetet in einem Jahr und dann in 11 Monaten, in 10 Monaten. Da geht jeder von uns zu seinen Leuten und man macht sich genau, stellt sich vor, ich gehe zu meinem Kaufmann und ich gehe zu meiner Nichte und ich will das benutzen, mache einen Besuch und ich bereite mich ein Jahr lang im Gebet vor, bitte Gott, man spricht in der Gemeinde durch, wie willst du Zeugnis geben, kein langes Wort, was ist dein ganz schlichtes Zeugnis in wenigen Worten, schreib es mal nieder, bete drüber, dass dieses Wort ankommt. Also einfach die Mobilisierung der Gläubigen zum Weitersagen. Waren in den 60er Jahren. Nach wenigen Tagen waren die Buchhandlungen mit Bibeln leer gekauft, weil so viele Muslime eine Bibel und vor allem das Neue Testament lesen wollten. Und das hat im Norden Nigerias seit diesen Tagen angehalten. Die Gemeinden haben richtige Bewegungen gemacht. Sie sind für Wochen dann weitergezogen in die Dörfer und haben dann bei dem Mullah gefragt, dürfen wir hier erzählen, was unser Herz erfüllt hat. Er hat gesagt, ja, bitte erzählt. Und dann wurde plötzlich in einem muslimischen Dorf von Jesus erzählt. Und das waren Leute aus einem ganz normalen Leben, so wie Sie und ich. Die haben einfach erfüllt das weitererzählt. Und im Norden Nigeria sind die Gemeinden ungeheuer gewachsen bis in diese Tage. Diese Kirche hat darüber hinaus weit über 1000 Missionare in fremde Kulturen ausgesandt. Eine ganz aktive Kirche, die dort oben im Norden Nigerias wütet. Und das ist mir jetzt wichtig zu sagen, wir dürfen nicht bloß uns erregen und erhitzen an den schrecklichen Opfern, die dort geschehen, obwohl diese lieben Mitchristen dort müde werden und schon keine Kraft mehr haben und sagen, warum hört es denn jetzt nicht auf? Das ist auch in dem jetzigen neuen Aufruf von 7 Seiten, den Sie geschickt haben. Wir wissen gar nicht mehr, was wir denn noch machen sollen. Die Regierung selber kann das nicht mehr steuern. Wir sind der Rechtlosigkeit preisgegeben und diese Terrortruppen tun, was sie wollen. Aber wir merken, es ist letztlich nur die Reaktion des Feindes, der in der großen Schwachheit operiert und hier noch kämpft, weil das Wort des Evangeliums überall Wunden schlägt in den Herzen und trifft und die Menschen erreicht. Jetzt springe ich mit Ihnen einfach. Ich hoffe, dass Sie durcheinander kommen, sonst dürfen Sie die Geografie auch wieder verlassen, wenn wir dann das erleben. Wir können jetzt vom Südsudan erzählen, wo ja dieser 25-jährige Bürgerkrieg mit 2,5 Millionen Toten, stellen Sie sich mal vor. Wir hatten erfahrene Schwestern, die wir ausgesandt haben, die waren schon im Sudan und haben wir dort eingesetzt im Süden. Nach 3 Wochen mussten wir sie in einem Notfallexpedition bergen, Die sagen, das halten wir nicht aus, da geht man über Menschenknochen. Wie dort im Südsudan die Leute nicht mal beerdigt werden konnten, die dort umgekommen sind, das geht ja bis in unsere Tage hinein weiter. Gott hat einen ganz großen, herrlichen Sieg, eine wunderbare Erweckung gemacht. Gottesdienste, 2.000, 3.000 Leute, die aus dem Heidentum kommen. Und durch diese ganze Drucksituation sind sie aufgewacht und lebendig geworden. Wir haben hier eine ganze Reihe von Mitarbeitern in verschiedenen Diensten. Ich kann jetzt vielleicht mal kurz erzählen, was wir eigentlich wollen. Wir wollen eigentlich mit unseren beiden Weinen überhaupt nichts machen. Wir wollen bloß die Christen fragen, die bedrängten Christen, wie können wir euch helfen? Und dann kommt meist, wir denken immer, die sagen, gebt uns Essen, gebt uns Saatgut, helft uns, dass unsere Häuser aufgebaut werden. Für uns überraschend, im Südsudan kommt immer, helft uns beim Druck der Bibeln, helft uns beim Druck unserer Katechismen. Aber was ist, ihr habt doch nichts zum Nagen und zum Beißen. Sie wissen es noch, wie es 1945 war und wie es in den Kriegsgefangenenlager war, dass in der großen Not die geistlichen Fragen die wichtigsten sind. Wir haben dort auch ein Lehrer-Ehepaar aus dem Badischen, die ganz toll wieder anfangen, Lehrer auszubilden. Seit 30 Jahren wurde ja keine Schule mehr gehalten. Und das ist so furchtbar. Wie sollen denn die Kinder einmal je was lernen können, wenn sie gar nicht lesen können. Da gibt es Pastoren, die Analphabeten sind, die nicht lesen können, die können nicht mehr Bibel lesen. Und das ist mal wichtig, dass die Schulen wieder losgehen, wenigstens an einem Platz. Und wir hatten dann unsere Krankenschwestern, ich habe Ihnen von den zwei erzählt, die man zurückbringen musste, die nicht mehr hinausgehen konnten, weil sie psychisch so erschüttert waren über das, ganz zarte, schwache Frauen, die jetzt jahrelang dort in Katastrophengebieten waren. Eine, die machen dort Basisgesundheitsdienst. Das sind ganz einfache Dinge. Wie kann man das Wasser sauber machen? Man hat ja keine Kläranlage, man hat kein Chlor, man hat überhaupt nichts. Ein Plastikbeutel, Schmutzwasser rein, in die Sonne gelegt, ein Plastikbeutel, nach 3 Stunden ist das Wasser gesund. Die Sonne tötet die Bakterien. Wie müssen die Säuglinge versorgen? Durchfall ist so schlimm. Wie kann man das stoppen? Dann das Wunderbare, wo unser Professor Schäfer trägt, ich sage das Heft dabei von Anna, die natürliche Medizin, dass die unreife Papaya das beste Mittel ist, sowohl gegen Durchfallerkrankungen wie das beste Wundheilmittel, von keinem anderen medizinischen Medikament sonst so gleich behandelt werden kann. Und alles, was sie dort machen, und das alles dort, wo die Bomben geworfen werden von der Zentralregierung, wo die rennen müssen in die Schützengräben, um sich zu schützen. Und wie ein Dorf abgebrannt war, habe ich eine unserer Mitarbeiterinnen in Nairobi getroffen und gesagt, sie müssen nach Hause. Sie ist das einzige Kind ihrer Mutter. Sie wurde 13 Stunden später geborgen von UNO-Leuten, sie hatte ein Handy dabei, das war ihr Glück noch, sonst hätte man sie gar nicht finden können, sodass sie überlebt hat. Und dann sagt sie, nein. Ich gehe nicht zurück. Ich muss zu diesen Leuten. Ich kann sie doch jetzt nicht im Stich lassen. Das ganze Dorf abgebrannt. Und sehen Sie, das ist so wunderbar, dass wir einfach davon wissen, in dieser Situation geschieht ganz arg viel. Dort gibt es ein Hilfswerk, das haben die Evangelikalen von Amerika, von Australien, von England zusammen gegründet, Across, und da geschieht die Hilfe für all die Dörfer, und da arbeiten unsere Mitarbeiter auch dann im Südsudan drin. Und das sind die Siege Jesu, dass er plötzlich dort, wo man sagt, es ist alles vergebens, auf einmal gibt es das, dass dort Christen leben und Mut haben und Zuversicht haben und sich einsetzen und wieder aufbauen, obwohl doch alles so hoffnungslos ist. Und sehen Sie, das macht auch das so anders. Im staatlichen Entwicklungsdienst herrscht eine ganz große Resignation. Was kommt eigentlich raus? Die große Frage. Was denken Sie, was aus den 17 Milliarden ist, die die Europäische Union beim Arafat in die Taschen gestopft hat? So ist bei der Entwicklungshilfe eben oft, dass keine Leute da sind, die Vertrauen haben. Und da geht es jetzt plötzlich bei Christen gar nicht um große Summen, sondern es geht darum, dass Menschen verändert werden, neu werden und Verantwortung üben, und plötzlich handeln und tätig werden und dann wirken. Nach vielen Jahren war ich vor wenigen Monaten in Kuba. Ja, die Touristen gehen auch nach Kuba.
Kuba ist wunderschön. Wir waren aber gar nicht dort, wo die Strände sind. Man braucht ein Visum, das kostet allein $170. Wenn man Gemeinden besuchen will mit einem Touristenvisum, bringen sie die Christen in ganz große Not. Sie werden es aber von den Entfernungen gar nicht schaffen und sie werden erst dann merken, wie die Touristengebiete sogar richtig überwacht sind und auch dafür gesorgt wird, dass wenn jemand die Touristengebiete verlässt, dass er unter Kontrolle bleibt. Da sind Kommunisten immer Weltmeister drin gewesen, in der Überwachung. Aber was ich dort erlebt habe, hat mich erschüttert, denn das geht jetzt ja schon viele Jahrzehnte, Fidel Castro herrscht über dieses Land und die Armut ist riesengroß. Nun sagen Sie, ich bin durch die Städte gefahren, wir haben eine Rundtour im Bus gemacht, die Läden sind übervoll, die Schaufenster, alles gibt's, alles was Sie sich denken können. Ritter Sportschokolade und Blendax Zahncreme, alles gibt's, aber nur gegen Dollar. Aber wie kriegt ein Kubaner Dollar? Indem er umtauscht? Nein, er kann nicht umtauschen. Ein Pastor verdient umgerechnet in Peso den Wert von 16 Euro im Monat. Aber er kann nicht umtauschen. Er kann nicht umtauschen. Und mit diesen 16 Euro muss er seine Familie ernähren. Mit den Peso kann er nur in ganz bestimmten Läden einkaufen. Da kriegt er mit Lebensmittelkarten 2 Eier im Monat und die kriegt er meist nicht, weil sie nicht lieferbar sind. Er kann praktisch nichts haben als das, was er anpflanzt und tut. Es ist so katastrophal. Die Amerikaner boykottieren ja den Handel mit Kuba, so kommen gar keine Dollar ins Land. Ich habe mal eine ganz große Bibelschule wurde aufgebaut, wir haben es unterstützt. Ich habe die $40,000 bei mir getragen, 3 Tage lang in meiner Unterwäsche, im Plastikbeutel. Ich bin immer so froh, es ist ein unheimliches Gefühl, dass man irgendwo überfallen wird, wenn man da durch die Hauptstadt geht. Aber Sie können gar nicht vorstellen, was dieses plötzlich war. Das Baumaterial muss nämlich in Dollar bezahlt werden. Das gibt ungeheuer viel aus. Da konnte ein ganz großes Bibelseminar gebaut werden mit dieser Summe, die damals aus Deutschland kam. Jetzt wurden wir nur gebeten, die haben Freizeitsender. Das ist mal schön, wenn man hier auf der Langen Steinbach Höhe ist und das so sieht. 90% der Gemeinden sind illegal. Das ist auch in Kuba, so wie im Sozialismus immer. Sie brauchen die Registrierung. Sie erinnern sich noch an die registrierten Gemeinden in Russland. Die stehen alle klar beim Evangelium. Aber nur 10% haben es geschafft. Wie wir drüben waren, waren die letzten 4 Wochen eine ganze Reihe von Kirchen abgebrochen worden von der Polizei. Das sind ganz einfache Hütten. Bloß weil man sagt, das ist illegal. 90% sind gar nicht legal, obwohl sie seit Jahren die Registrierung eingereicht haben. Das macht die Behörde, weil sie eben nicht will, dass die Gemeinden anerkannt sind. Und nun haben die 2 Freizeitstätten, das sind ganz einfache Camps mit einfachen Hütten, und nun haben sie die Genehmigung bekommen, dass sie die 50 Betten, aber ich muss sich vorstellen, wie Fallen, das sind ganz alte Klapperbetten, die da natürlich sind, in Kuba ist alles ganz primitiv, dass sie die verdoppeln dürfen auf 100. Wir wurden gebeten um 8.000 Euro. Mit dem können sie die gesamte Freizeitanlage so verdoppeln, dass 100 sind, da sagen sie, und uns, jedes Wochenende werden die Pastoren zusammengerufen, da hält dann ein anderer den Gottesdienst für die Schulungskurse, weil viele ja gar keine Bibelschule besuchen können. Die Pastoren sind alles junge Leute, brennen für Jesus, aber haben nie eine Ausbildung gehabt. Und wie ich jetzt wieder zurück war, schrieb dieser Präsident der Baptistenkirche, das ist nur von einem Teil von Kuba, das geht hinunter bis nach Guantanamo. In Guantanamo haben sie auch ihre Gemeinde, wo die Amerikaner diese Gefangenen da aus dem Al-Qaida-Leute haben. Dort unten, das groß eingegrenzt, wo das kommt, jetzt kommt die große B, wo die Amerikaner ihren Stützpunkt haben, schrieb er zurück, in dem letzten Jahr hatten wir so viel zu arbeiten. 20 neue Gemeinden sind entstanden, 2400 Leute haben sich taufen lassen und 20.000 Menschen haben sich bekehrt. In einer Kirche Kubas, in einem Jahr, keinerlei Presse ist möglich, nichts darf irgendwo mitgeteilt werden. Was machen die? Wieder wie in Russland. Ich habe ja nur den Eindruck gehabt, wir sind mit einem uralten Fahrzeug gefahren und dann, wenn man das sieht, schon morgens, wenn man aufbricht von diesem Camp oder so, wo man da losgeht, Und dann treffen wir noch einen Pastor und sagen, was macht er jetzt? Dann sagt er, der macht Hausbesuche. Und das Mittel, das ist ja bei uns fast vergessen, das am meisten Gemeinde Jesu baut, Hausbesuche. Von morgens 9:30 bis abends 7. Hausbesuche. Und zwar dort, wo man bei den Nachbarn fragt, wo liegt denn jemand krank? Die fragen nicht, gehört er zur Kirche? Und dann gehen sie zu den Kranken und trösten und zu den Trauernden. Der Atheismus und der Kommunismus hat doch kein Evangelium für die Armen. Und dann nützen sie die offenen Türen einfach durch ein nettes Auftreten, freundliches Auftreten. Und das Evangelium läuft und die Menschen kommen in die Gemeinden. Der Leiter der Bibelschule hat mir seine Schuhe gezeigt. Natürlich keine Schuhsohle mehr dran. Die alte schlechte Schuhsohle war zerbrochen. Er kann keine kaufen. Man kommt da fast in Versuchung, dass man sagt, man hilft. Nein, wir haben eine ganz strikte Regelung. Wir fangen nicht an, die materiellen Nöte zu stopfen. Das gibt nur Neid und Streit. Wir lassen die Leute selber entscheiden, was hat Priorität. Und dann kommen sie. Helft uns beim Ausbau des Bibelseminars. Helft uns dort beim Druck. Wir sind jetzt dabei, einen alten Gestetner, den gibt es jetzt in neu auf elektronische Weise, wo man besser kopieren kann. Denn bei den Kopiermaschinen ist das so schwierig. Und da kämpfen wir mit der Regierung, dass sie die Einfuhrgenehmigung gibt. Das ist ein ganz tolles Gerät, das ist eigentlich keine Druckmaschine, aber sieht aus wie gedruckt, da kann man 3000 Kopien machen. Das war für die Kirche wunderbar. Wir kämpfen noch, ob wir die Einfuhrgenehmigung kriegen. Das Wunder ist zweimal passiert, dass wir einen Container mit 10.000 Büchern, es waren hauptsächlich Bibelauslegungen bester Qualität in spanischer Sprache, Konkordanzen. Wir haben lange mit den Missionen, die da im spanischen Raum gesprochen sind, jeweils 3000 und die sind legal eingeführt worden. Für uns war das ein Wunder. Wir haben es bis zum Schluss nicht geglaubt. Wir haben gemeint, diese Halunken werden es am Ende noch irgendwo verbrennen oder was. Sind ausgeliefert worden und das Tolle war, die haben dann Seminare mit den Pfarrern gemacht und am Ende bei diesen Fortbildungstagungen haben sie als Belohnung für ihr Dabeisein dann das bekommen. Und die Freude, dass sie auch mal nachschlagen können bei Bibelstellen, was sagen denn andere Ausleger dazu, dass sie in der rechten Lehre bleiben des Evangeliums, das ist ja wichtig. Eine Konkordanz, die braucht man. Und Gott wirkt in Kuba so mächtig, dass man fast den Eindruck hat, der Fidel Castro mit seinem Kommunismus kommt in die viel größere Bredouille. Darum muss er immer wieder das Ventil aufmachen und solche Dinge genehmigen. Die haben sogar plötzlich eine Erlaubnis bekommen, in einem großen Stadion eine Evangelisation zu machen. In der Hauptstadt. Weil sie einfach den Mut haben, immer wieder probieren und vorwärts gehen und die Christen können gar nicht mehr übersehen werden. Es gibt dort auch liberale Kirchen. Ich will die Namen jetzt nicht erwähnen, aber wir kennen oft diese Strömungen wie auch bei uns, die durch die liberale Theologie sehr müde geworden sind und wo kein Feuer mehr ausgeht. Aber das, was uns ganz arg beeindruckt, dass unser Herr auch in Kuba am Wirken ist und seine Gemeinde baut auf ganz mächtige Weise. Es ist immer schwierig, was man noch erzählen sollte. Der frischeste Eindruck war Zentralasien. Die alten Russland reisenden Bibelschmuggler, die ja Langensteinbacher Höhe war ja ein Zentrum des Bibelschmuggels in den Osten und viele haben da viel gewagt. Ich wurde eingeladen nach Almaty heißt es heute. Und das geht manchmal auch schon so, das war schwierig. An dem Termin wollten die, ich soll eine Bibelarbeit halten. Sie hätten eine Konferenz und ich war in meinem ganzen Leben noch nie im Gebiet der ehemaligen Sowjetunion. Manche meinen, ich reise die ganze Zeit bloß rum, aber ich bin sehr bescheiden an meinem Platz geblieben. Und dort in Zentralrussland hat mich immer interessiert, ich will doch mal dort sein, wo ich auch über meine Mitarbeit, weil ich im Osten so viel einst erlebt habe, Almaty. Und wie ich dort, jetzt war es aber kompliziert, die beiden Wochenenden waren belegt, da wurden Enkel konfirmiert und da habe ich gemerkt, Mensch, der Flugpreis ist 1.295 Euro, selbst wenn man die billigste Fluglinie nimmt. Und da habe ich bei der KLM gefragt, ob sie mir die Meilen, da gibt es heute schon Meilen-Bonussystem, dann haben wir den ganzen Flug kostenlos gegeben. Das war vom Herrn bestätigt, ich will da auch nichts verbrauchen, ich bin ja auch nicht angestellt bei Hilfe Bräuter, ich bin ehrenamtlicher Rentner, der da mithilft und seine Mitarbeit macht. Aber wie ich da hingekommen bin, ich habe das ja nicht gewusst. Kasachstan ist halb so groß wie die Vereinigten Staaten von Amerika. Kasachstan mit der Karaganda-Steppe. Da kommt Kirgisien, da kommt noch Usbekistan, Turkmenistan, das ist ein riesiges Zentralasien. Und das war ja immer das noch unerreichte Feld. Die alten Islammissionare haben schon 1910 bei der Weltkirchenkonferenz von Edinburgh gesagt, die große Aufgabe im 20. Jahrhundert wird sein, Zentralasien für Jesus zu erobern. Da war ja nicht möglich, der Eiserne Vorhang hat alles zugemacht. Jetzt müssen Sie ein bisschen Geografie wissen, Zentralasien ist so südlich vom Ural, Kaspisee, so da nördlich von Indien, da oben, das Zentralasien. Wurde nie das Evangelium geprägt. Da gab es eine orthodoxe Kirche in der Mitte, das hat der Zar so gemacht, aber die Orthodoxen haben ja nie missioniert. Und ich habe oft mit den Deutschrussen gesprochen, warum bringt ihr das Evangelium nicht zu den Kirgisen und zu den Tadschiken und was weiß ich, Usbeken? Da haben wir gesagt, die stinken so. Ja, liebe Leute, es ist immer eine Schande, dass wir Christen, so wie bei der Zigeuner arbeiten, immer kommen unsere Vorurteile. Dabei stinken wir ja genauso. Ich kann einen nicht riechen. Was, wir riechen es nicht, weil wir aus dem Kulturraum kommen. Aber die Asiaten leiden schrecklich an unserem Geruch, den man hat in unseren Zimmern, in unseren Wohnungen. Und das ist dann wieder andersrum. Und bei den Völkern eine ganz komische Sache, dass man mal merkt, dass ich einen nicht riechen kann. Aber war so ein Vorurteil, da will ich nichts und möchte ich nichts. Und da waren ein paar zurückgeblieben. Mutige Leute, Heinrich Voth und wie die alle heißen, in Frunze. Und die haben mit der Mission begonnen 1989, als der Eiserne Vorhang fiel. Und wie jetzt auf der Konferenz war, 500 Vertreter waren von diesen Völkern dabei. Kasachen, Kirgisen, Usbeken, Turkmenen. Und was das war, kniend hat man gebetet. Wunderbar, ganz nüchterne Bibelarbeit. Also ich mache das heute Abend nicht, 3 Stunden so, verstehen Sie so. Und der Hunger ganz riesig groß. Und da war die Witwe von einem tadschikischen Evangelisten dabei, der vor 8 Wochen erschlagen wurde von Muslimen. In Tadschikistan ist die Christenverfolgung jetzt. Es ist alles in diesen Ländern auf der Kippe. Und dann sagten die Brüder, liebe Schwester, wir tragen dich. Aber es wird noch mehr Opfer geben. Wir wollen Jesus treu sein und allen Behinderungen zum Trotz sein Evangelium weitersagen. Verstehen Sie, diesen Geist brauchen wir wieder bei uns in unseren Gemeinden. Darum freue ich mich, dass Sie heute Abend gekommen sind, dass ich das Ihnen einfach übermitteln darf. In Turkmenistan ist es genauso, dass eine ganz schwere Christenverfolgung da ist. Aber ja, die haben in Kasachstan 100.000 neue Testamente verteilt. Wir haben immer mit denen rumgestritten, das hat doch gar keinen Wert, wenn er den Muslimen das Evangelium gibt. Wir wollen doch nicht Anzündpapier ihnen liefern. Zum Ofen anzünden kann man immer Papier brauchen, verstehen Sie? Wegwerfpapier. Die haben ja nicht so viel Papier wie wir. Dann habe ich gesagt, nein, ihr ahnt gar nicht, wie die Leute das Evangelium lesen wollen, weil der Islam wieder nur von den Tataren einst aufgezwungen wurde. Vielleicht nur 200 Jahre sind die muslimisch gewesen, ist eigentlich nie richtig in die Tiefe gegangen. Und die Leute haben eine ganz große Ehrfurcht vor dem Heiligen Buch. Und darum liegt das überall am zentralen Platz. Und wir können jetzt nur beten, dass diese Saat aufgeht und diese, die dort schon Christen geworden sind, die sagen, ihr ahnt gar nicht, wie das offen ist. Der Kinderevangelisationsbund in Usbekistan, wo die großen Christenverfolgungen sind, erzählt, die Hälfte seiner 18 Mitarbeiter sind Muslime gewesen, sind Konvertiten. Das Evangelium läuft und das bei allen Behinderungen. Dann merken wir auf einmal, das ist eine Gegenreaktion. Das ist ganz wichtig, wenn Sie die Weihnachtsgeschichte lesen. Manche sagen, der zweite Feiertag braucht man nicht und in manchen Freikirchen wird der zweite Feiertag gar nicht gehalten. Finde ich ganz schade. Haben wir in der Gemeinde immer als Stephanustag gefeiert, wo wir über Offenbarung 13 gepredigt hat, über den Drachen, der Christus verschlingen will, das Kindlein, das geboren ist, dass mit der Geburt von Jesus der Feind wütet. Da, wo man in das Reich der Finsternis hineinbricht, gibt es natürlich Gegenreaktion. Mir ist gegeben eine offene Tür und viele Widersacher sind da. Lasst euch doch nicht erschrecken von dem, was da kommt, von der Verfolgung, weil es ein Zeichen ist, dass Jesus am Wirken ist. Und deshalb ist mir das so ganz wichtig für all diese Länder, wo wir auch sind, dass wir einmal das zur Kenntnis nehmen, dass es in Burma, diesem Land, das heute noch
kommunistisch ist, von einer schrecklichen Militärregierung, intoleranten Militärregierung beherrscht, dass dort wunderbar, das wirkt eine Mitarbeiterin von uns, die dort in den Bergen wieder über den medizinischen Dienst arbeitet, mit der staatlichen Genehmigung, aber unheimlich viel tun kann. Wie unsere Wasserbauingenieure in Laos, in einem Land, wo die meisten Kirchengemeinden geschlossen sind durch die Polizei, dienen kann in Gebieten, wo man sich nie vorstellen kann, wo das Evangelium noch nie gepredigt wurde. Und ich will vielleicht keine Namen jetzt nennen, um auch das durch die Bänder nicht schwierig zu machen. Aber einer unserer Mitarbeiter hat so gebetet, Herr, da ist ein Tal und da ist noch nie das Evangelium gepredigt, da will ich rein. Und dann hat er keine Genehmigung von der Regierung gehabt und hat immer darum gebetet, Herr, du kannst die Tür öffnen. Und eines Tages kommt der Minister von der Regierung dieses kommunistischen Landes und spricht mit ihm und dann sagt er, warum arbeiten Sie eigentlich nicht in dem Land, in diesem Tal dort? Sagt er, ich habe keine Genehmigung bisher bekommen. Sagt, ich gebe sie Ihnen hiermit, arbeiten Sie dort. Und seitdem ist er seit 2 Jahren dort und verkündigt das Evangelium neben seinem Beruf her. Das ist wunderbar, das sind Fachärzte, die das tun. Das ist wunderbar, dass diese Möglichkeit besteht, auch in Gebieten, die sonst versperrt sind. Die amerikanische Zeitschrift Newsweek hat im Mai, oder 14. Mai oder was die Nummer war, können Sie ja in der Bibliothek sich noch geben lassen, einen Artikel gehabt, Onward Christian Soldiers, über das Wachsen der Christengemeinden in China. Ich habe das Ihnen ja schon früher einmal hier erzählt, aber wie Newsweek jetzt geschrieben hat, nach allem, was man sagen könnte, sei in den letzten 2000 Jahren nirgendwo ein solch rasches Wachstum gewesen. Und dann erzählen Sie von einer Bibelschule der Untergrundgemeinde im Süden, wo der Leiter alle 3 Tage die Handynummer wechselt, damit die Geheimpolizei nicht auf seine Spuren kommen kann. Und die hätten im letzten Jahr 200 Missionare ausgewählt. Steht in der amerikanischen, so wie der Spiegel oder Focus oder so, amerikanische Zeitschrift. Steht das ganz öffentlich drin. Und die hätten 200 Missionare ausgebildet. Und von denen seien 35 schon in einem buddhistischen Land, wahrscheinlich ist es Burma. Und einige von diesen ausgebildeten Missionaren seien schon in den Ländern des Nahen Ostens und prüfen den Einsatz, wie die weiteren Missionare dort eingepflanzt werden könnten. Und das Ziel dieser Gemeinden ist, in den nächsten Jahren 100.000 Missionare von China nach Zentralasien zu schicken unter dem Leitwort Back to Jerusalem, zurück nach Jerusalem. Das Evangelium soll noch einmal zurückgehen und dann wird die letzte große offene Landschaft der Weltmission Zentralasien, das so lang versperrt war, gerade diese Länder dort, Nepal und so weiter, noch einmal mit diesem Missionsboden erfüllt. Bis heute sind es Koreaner, die dort mächtig wirken. Auch das habe ich vorhin vergessen. Auch dort in Alma-Ata, nein, dort in Usbekistan, wo die Christen verfolgt sind. Ein koreanischer Pastor macht eine ganz große Gemeinde und die Geheimpolizei hat keinen Mut, ihn anzutasten. Die haben einen ganz anderen Mumm als wir, wie die arbeiten. Und wenn dann die Chinesen jetzt noch kommen, da war ein Missionar, das ist eine alte Bewegung, diese Back to Jerusalem, alter Traum dieser Hausgemeinden, auch der Untergrundgemeinden, der war 27 Jahre im Straflager, so 84-jährig. Und hat zu seiner Familie gesagt, ich gehe wieder zurück, wo ich einst als junger Mann gearbeitet habe. Und er zog dort an die Grenze, wo Pakistan und China sich berühren, um im Alter von 84 Jahren noch einmal Zeuge für Jesus zu sein. Die Grenze ist für ihn versperrt, er kann nicht ins Ausland hinein. Aber diese große Sehnsucht, wir wollen an diesem Rettungswerk von Jesus beteiligt sein, ist die Frage, wie sehen Sie die Welt an? Ich bitte Sie immer wieder, gucken Sie die Welt nicht mit den Augen der Zeitung an. Und wenn es im Fernsehen kommt, dann gucken Sie die Augen heilsgeschichtlich an. Gucken Sie sie so an, dass unter allen Nationen und Völkern Jesus verkündigt wird. Lassen Sie mich mit dem schließen, das war für mich noch das Eindrücklichste, wenn man das hört, wie auch unser Herr Jesus wirkt unter seinem Volk Israel. Wir hatten unseren großen Missionstag im Hospitalhof. Und der auch hier bekannte Doron Ivan Ari, der Generalsekretär der Bibelgesellschaft, hat uns da ja einen guten Bericht gemacht. Und er geht durch den Saal durch und kommt zu mir aufs Podium und sagt, du glaubst es nicht, wen ich da treffe. Der oberste Polizeichef von Israel, der ist jetzt im Ruhestand, der ist hier unterwegs und treibt Geld ein für Baumpflanzungen. Und er hat gesagt, das ist ein Jude. Aber immer wenn ich in Deutschland bin, ist für mich das größte Erlebnis, an christlichen Missionsfesten teilzunehmen.
Und wenn man, da ist eine gläubige Frau, die den mitgebracht hat. Da sage ich immer, wenn der Feigenbaum grünt, so merkt das, dass der Sommer nahe ist. Und das ist so toll. Wir hatten bei unserer Jugendkonferenz für Weltmission den Eyal Frieden da, der ist ganz toller Balletttänzer, hat in einer Weltpremiere in Jerusalem die Hauptrolle getanzt. Und er war in einem Ballettkurs mit John Cranko noch in Stuttgart dabei und erzählt unseren jungen Leuten, ich bin in Stuttgart in die Eberhardskirche gegangen und habe einen Mann, der dort gebetet hat, auf Englisch gebeten, erzähl mir etwas von Jesus. Und er hat mir den Kopf geschüttelt und wusste nicht, was er sagen soll. Vielleicht konnte er kein Englisch. Da kommen Leute aus Israel und finden in unseren Kirchen nichts mehr, das ihn zum Heil findet. Er hat sich später bekehrt. Heute leitet er in Israel eine Fernsehsendung, eine evangelistische Fernsehsendung. Er ist jetzt in einem ganz schwierigen Prozess drin. Er wurde angeklagt, weil ein junger Mann mit 16 Jahren sich bekehrt hat zu Jesus und er wird wegen Übertretung des Proselytengesetzes ihm der Prozess gemacht. Sehen Sie, dass wir das einfach erleben in unseren Tagen. Wo stehen wir, wenn wir den geistlichen Tod unserer Gemeinden erleben? Da merken wir, es sei zum Wachwerden. Und Sie müssen Anschluss haben mit gläubigen Christen. Sie brauchen Leute, mit denen Sie beten können. Und wir wollen den Mund uns von niemand mehr verbieten lassen. Wir wissen, dass wir oft auch keine Frucht sehen, aber dass Jesus der Sieger ist, das wissen wir. Und ich möchte Ihnen, hoffentlich habe ich Sie nicht verwirrt durch so viele Geschichten, in dem Buch, in der Spur von Jesus bleiben, Spur Jesu bleiben, aber das, Geschichten, das können wir anschaulich behalten. Anschaulich, was geschieht denn eigentlich? Da müssen nur unsere jungen Leute wieder wissen, dass ein lebendiger Herr, der wirkt. Wir brauchen keine Lehren haben, sondern der Herr, der unter uns ist. Und da dürfen wir bitten um seine große Ernte, auch jetzt zum Schluss. Herr Jesus, wir danken dir, dass du deine Gemeinde baust. Wir denken jetzt an die Bedrängten. Auch an die, die in die Trauer geführt wurden, wo Menschen erschlagen wurden, um deines Namens willen. Du kennst die, die heute Abend Angst haben, die keinen Freiraum haben zum Verkündigen. Und da bitten wir dich, dass du sie mutig und stark machst, dass sie aufblicken zu dir. Und wir danken dir für die ermutigenden Siege. Wir wissen, dass es ausgemacht ist, dass du dein Reich aufrichtest, in dieser Welt allem Thron und aller Feindschaft zum Trotz. Und wir wissen auch um die Stunde der großen Trübsal, die kommt, um die Stunde der Versuchung. Erhalte unsere Gemeinden doch bei deinem Wort und hilf uns, dass wir nicht lau werden, dass wir nicht die erste Liebe verleugnen zu dir, sondern in der Nachfolge von dir bleiben. Ganz herzlichen Dank, dass du uns so viel Ermutigung gibst weltweit. Und wir bitten dich, erwecke auch uns ganz neu mit Leben. Amen. Amen.